wenige Tage vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Fronten brechen zusammen. Berlin steht kurz vor der Einnahme durch die Rote Armee. Das Ende des Nationalsozialismus ist längst absehbar. Und dennoch werden in diesen letzten Kriegstagen noch Menschen ermordet. Unter ihnen Dietrich und Klaus Bonhoeffer, Rüdiger Schleicher und Hans von Donani. Sie waren Widerstandskämpfer, Humanisten. Doch mit deren Tod endet die Geschichte nicht. Denn Geschichte verschwindet nicht einfach. Sie sitzt mit am Familientisch. Sie lebt weiter in Erinnerungen, in Erzählungen, im Schweigen und manchmal auch in Musik. Mein heutiger Gast ist Dr. Tobias Korenke, der Großneffe von Dietrich Bonhoeffer. Seine Großmutter Ursula Schleicher, geborene Bonhoeffer, verlor durch die Nationalsozialisten ihren Mann, ihre Brüder und ihren Schwager. Dr. Tobias Korenke studierte Politik und Geschichte in Freiburg, Oxford und Berlin und publiziert zu historischen und politischen Themen. Bis 2025 war er Leiter Corporate Public Affairs der Funke Mediengruppe, begleitet die gemeinnützige Yes We Cancer GmbH von Beginn an und ist seit Februar 2025 deren Geschäftsführer. Im Podcastgespräch sprechen wir darüber, wie seine Familiengeschichte sein Leben prägte und wie wichtig Widerstand war und immer noch ist. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio. Guten Morgen, Herr Dr. Korenke.
Morgen.
Ich habe mich gefreut, dass Sie sich Zeit nehmen für meinen Podcast, für mein Podcastgespräch und vor allem für meine neugierigen Fragen. Vielen lieben Dank.
Danke Ihnen, dass ich die Möglichkeit habe, hier mit Ihnen zu sprechen.
Herr Dr. Korenke, Ihre Familie hat ja eine besonders traurige Familiengeschichte, so würde ich es mal bezeichnen. Und ich glaube, dass diese Familiengeschichte, die Ihre Familie auch so prägt, gewiss Spuren hinterlassen hat, dass sowas prägend ist, konditionierend. Und deswegen würde ich Ihnen ganz gerne ein paar persönliche Fragen stellen, so Sie das zulassen.
Das lasse ich natürlich zu. Mal sehen, ob ich sie alle beantworte.
Genau, die Freiheit haben Sie auf jeden Fall. Herr Dr. Korenke, wenn Sie so an das Andenken Ihrer Familie denken, was Ihre Familiengeschichte so geprägt hat, was hat das mit Ihrer Familie gemacht?
Naja, das war natürlich das große Thema in der Familie immer. Das kann auch gar nicht anders sein, wenn so viele Mitglieder der Familie im Widerstand ihr Leben verlieren, dann ist das das große Thema natürlich. Also ich glaube, Sie haben das eingangs gesagt, ja, es ist mein Großvater Rüdiger Schleicher, es sind zwei Brüder meiner Großmutter, Klaus Bonhoeffer und Dietrich Bonhoeffer, und es ist ein Schwager, Hans von Donani, die ermordet worden sind von den Nationalsozialisten, weil sie eben im Widerstand gegen den Nationalsozialismus waren. Es ist dann noch ein Großonkel meiner Großmutter, Paul von Hase, auch ermordet worden. Also dieses Thema hat natürlich die ganze Familie geprägt. Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, meine Großmutter Ursula Schleicher war zum Ende des Krieges 43. Sie hatte vier noch relativ kleine Kinder. Meine Mutter, Jahrgang 30, war 15 zum Ende des Krieges. Und irgendwie musste man weitermachen nach dem Krieg und musste aber auch irgendwie verdauen, was da eigentlich passiert ist in diesen Jahren. Und dieses Wissen darum, dass es Deutsche waren, nicht irgendwelche Nazis, die mit einem Raumschiff eingeflogen sind, sondern Deutsche, die ihre Liebsten kaltblütig ermordet haben. Dieses Wissen hat natürlich meine Großmutter ihr Leben lang geprägt. Und das hat sie auch nie überwunden. Never ever. Und natürlich war das auch für uns Enkel schon immer spürbar, dass da eine ganz große Wunde war. Auch wenn wir natürlich mit ihr gespielt haben und wenn sie eine wahnsinnig liebevolle Großmutter war. Wir haben tatsächlich, meine Geschwister und ich, mit meiner Mutter auch einige Jahre bei meiner Großmutter gelebt, unter einem Dach. Und natürlich haben wir sie geliebt, aber es war immer ein gewisser Schmerz zu spüren. Ein Schmerz, der natürlich was mit dem Verlust ihrer Liebsten zu tun hatte.
Wenn Sie so Freunde gesehen haben, Freundinnen, Bekannte, die von ihren Großeltern berichtet haben, dann haben Sie bestimmt gemerkt, dass Ihre Großmutter ja eine andere Großmutter ist als die vielleicht von Ihren Freunden. Weil Sie ja, wie Sie gerade gesagt haben, eine gewisse Traurigkeit auch gespürt haben und da auch so eine gewisse Betroffenheit, die sich ja auch durchs Leben, denke ich, bei jedem Menschen, vor allem bei Ihrer Großmutter, dann zieht, wenn man so kurz vor Ende eigentlich dieses katastrophalen Miteinanders in der Gesellschaft noch so viel mit Familienmitglieder oder Liebe verliert, weil die Kapitulation war am 8. Mai 45 und viele dieser Männer, die Sie jetzt gerade benannt haben, sind im April 45 noch ermordet worden.
Ja, in den letzten Kriegstagen tatsächlich. Ja. Also mein Großvater ist in der Nacht vom 22. auf den 23. April ermordet worden. Mhm. Ich muss mir vorstellen, man hörte schon die Russen vor den Toren Berlins. Mhm. Ja, die waren eigentlich schon da.
Dann hat man auf der einen Seite die Hoffnung, man hört schon jemanden, die sogenannten Befreier. Und auf der anderen Seite passiert dann sowas Schreckliches. Wenn Sie so Ihre Großmutter nochmal so ein bisschen reflektieren, was denken Sie, was das auch so mit Ihnen als Kind gemacht hat, dass Sie eine Großmutter haben, die zwar zugewandt war, die auch mit Ihnen gespielt hat, aber wo Sie immer dieses Spüren, dieses manchmal im Körper, dass man das ja schon auch spürt, dieses diffuse Gefühl, da ist irgendwas anders. Hatten Sie vielleicht als Enkel auch mal so die Sehnsucht danach, oh, warum ist die Großmama immer so traurig? Warum kann sie nicht vielleicht doch auch sich öffnen oder mal anders sein? Hatten Sie diesen Wunsch oder ist
ja,
das nicht so?
Ja, das ist eine interessante Frage. Sie war nicht nur traurig. Ja, wir haben auch viel, sie hatte wirklich einen guten Humor und wir haben auch viel zusammen gelacht und sie war wirklich eine liebende Großmutter. Trotzdem war natürlich immer so ein melancholischer Ton irgendwie dabei. Das ist gar keine Frage. Es ist, wenn man da über diese Trauer spricht, gar nicht so ganz leicht zu beschreiben, denn es ist natürlich einerseits ein wahnsinniger Schmerz gewesen für meine Großmutter, das ist gar keine Frage, und andererseits aber natürlich auch ein Wissen darum, dass das richtig war. Dass es richtig war, was mein Großvater gemacht hat, dass er eben nicht alles mitgemacht hat, dass er sich für Verfolgte eingesetzt hat, dass er daran mitgewirkt hat, dass es einen Anschlag auf den Diktator gibt. Das fand sie richtig. Und sie hatte das übrigens auch gewusst und sie hat immer diese Auffassung geteilt, dass das eigentlich für einen anständigen Menschen der einzig richtige Weg ist. So war das nach 45 eigentlich nicht nur eine Trauer oder eine große Traurigkeit, sondern irgendwie natürlich auch ein Stolz oder, wie soll ich sagen, eine Würde, die was damit zu tun hatte, dass sie schon auch fand, dass so ein anständiger Gang durchs Leben tatsächlich zur Würde des Menschen gehört, zum Menschsein dazu gehört. Und das hat sie schon auch immer wieder auch uns gesagt, dass sie das für richtig hält, was ihr Mann gemacht hat. Ja, das war ein wahnsinniger Preis, den er dafür bezahlt hat und den die ganze Familie dafür bezahlt hat. Aber es war eigentlich alternativlos für sie. Um den blöden Begriff von Frau Merkel zu nutzen. Ja, es war der richtige Weg. Und deswegen war es eben nicht nur eine wahnsinnige Traurigkeit, sondern es war immer auch gepaart mit dem Wissen darum, das war richtig. Ja, und das ist für Kinder übrigens auch nicht so ganz leicht zu verstehen, muss man auch ganz offen sagen. Man ist manchmal, also das war für uns Kinder so und so, glaube ich, nicht ganz leicht, diese ganze Familiengeschichte zu verstehen. Und ich sage Ihnen auch ganz offen, Dietrich Bonhoeffer wurde ja dann irgendwann auch tatsächlich sehr bekannt. auch übrigens dank Eberhard Bethge, der die erste große Biografie geschrieben hat. Eberhard Bethge war der engste Freund von Dietrich Bonhoeffer, und zudem auch dann noch hat er die ältere Schwester meiner Mutter geheiratet. Insofern gab es da auch immer eine ganz enge verwandtschaftliche Beziehung, und Eberhard Bethge spielte bei mir in der Familie eine große Rolle. Eberhard Bethge hat mich übrigens auch noch getraut und hat meine älteste Tochter tatsächlich getauft, vor inzwischen 30 Jahren. Also Bethge spielte eine ganz große Rolle, und auch über die Erzählung und im Dialog mit Bethge waren wir natürlich permanent in dieser Bonhoeffer-Welt irgendwie unterwegs. Und ich sage ganz offen, mich hat das auch häufig wirklich sehr genervt, diese Bonhoefferitis, wie ich das immer genannt habe. Und ich wollte auch viele Jahre damit gar nichts zu tun haben, sage ich Ihnen ganz offen, weil ich fand auch, dass sozusagen die Vorfahren das sicher alles richtig gemacht haben, und sicher waren das auch in gewisser Weise irgendwie Helden, aber wir als Nachfahren können uns darauf überhaupt nichts einbilden und haben damit überhaupt nichts zu tun. Ist legitimiert für gar nichts. Und das ist einfach ein Zufall, dass man in so eine Familie hineingeboren worden ist. Und deswegen, sage ich auch offen, fand ich das manchmal auch ein bisschen schwierig und wollte eigentlich damit gar nichts zu tun haben. Wollte mein eigenes Leben führen.
Das kann
ich gut. Es hat viele Jahre gebraucht, bis ich mich eigentlich wirklich angefangen habe, sehr intensiv damit auseinanderzusetzen, mit dieser Familiengeschichte. Und bis ich dann auch angefangen habe dazu, mich laut und deutlich zu äußern. Und das hat was mit der politischen Entwicklung in Deutschland zu tun, mit dem Aufstieg von Rechtsextremen, mit einer bestimmten Unbefangenheit, über die mit der über den Nationalsozialismus geredet wird und nachgedacht wird. Dass ich nämlich finde, also eines darf es auf jeden Fall nicht gewesen sein, dieser Widerstand und der Einsatz meines Großvaters und der Großonkel, nämlich umsonst. Und ich habe manchmal ein bisschen die Sorge, es war vielleicht umsonst. Und das ist der Grund, warum ich mich da auch so deutlich äußere und auch Stellung beziehe.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen, dieses Umsonst, und vor allem, wenn man gerade auch schaut, was sich in unserer Gesellschaft entwickelt und was da für ein Krebsgeschwür herummäandert, da könnte es einem schon nicht nur schlecht werden, sondern da kann man schon auch Furcht entwickeln und auch Angst.
Also ich finde, man sollte möglichst keine Angst haben vor dieser Entwicklung, sondern sollte da wirklich erhobenen Hauptes stehen und sagen, nein, mit uns nicht, wir machen das nicht. Aber natürlich muss ich schon sagen, ist sehr beunruhigend, was wir gerade erleben. In Deutschland, leider auch in ganz Europa im Moment, wo die Rechtsradikalen tatsächlich immer stärker werden. Und ich glaube, wir müssen uns mit Händen und Füßen dagegen wehren, mit aller Kraft dagegen wehren. Und die Erinnerung an den Nationalsozialismus und die Erinnerung an das Unrecht, was dort geschehen ist, und damit auch an die Erinnerung an meine Vorfahren, kann da eine gewisse Rolle spielen, das glaube ich schon.
Denken Sie, dass es gerade so an der Verlässlichkeit fehlt bei uns in der Politik, in der Gesellschaft, im Miteinander? Oder was glauben Sie, woran es vielleicht liegt, dass da gewisse rechte Gesinnungen oder manchmal auch extreme linke Gesinnungen? Also ich finde, dass man das schon auch nicht von der Hand
weisen darf. Ja, also was das Thema Antisemitismus angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, erleben wir auch gerade einen Antisemitismus von links, der unerträglich ist.
Ja.
Völlig undifferenziert und einfach unfassbar dumm, und wo ich manchmal denke, es ist alles nicht möglich und nicht denkbar. Also gerade, wenn wir erleben, gucken, was nach dem 7. Oktober passiert ist. Ich weiß nicht genau, was das eigentlich wirklich ist. Vielleicht komme ich nochmal zu meiner Großmutter zurück, die, glaube ich, nie die Unsicherheit verloren hat, wie es eigentlich sein konnte, dass ein Volk, was irgendwie einen doch insgesamt ganz guten Bildungsstand und eine ganz gutes soziales Niveau hatte, so dieser totalitären Versuchung, wie es, ich glaube, Heinrich August Winkler mal gesagt hat, folgen konnte. Ja, wie ein Volk tatsächlich in seiner großen Mehrheit einem Diktator vertrauen konnte und folgen konnte. Es hat sie, glaube ich, nie aus einer bestimmten, hat sie nie verstanden und nie wirklich auch insofern verarbeitet, als dass sie eine Unsicherheit losgeworden wäre. Sondern da war immer eine Unsicherheit, was ist eigentlich los mit den Deutschen? Und diese Unsicherheit, das gebe ich ganz offen zu, habe ich auch. Ich habe auch tatsächlich im Moment so die Sorge, offenbar ist dieses Volk 80 Jahre, 81 Jahre nach der Kapitulation 1945, irgendwie zumindest in Teilen immer noch in der Lage, wirklich große Fehler zu begehen und nicht aus der Vergangenheit gelernt zu haben.
Es gibt ein wunderbares Buch über die Sekretärin von Adolf Hitler, die hieß Trude Junge. Ja. Und da wird beschrieben, wie sie so ihre Erfahrungen mit dem Führer hatte und was er wohl auch für Charaktereigenschaften hatte. Und sie sagt, was er ganz prima konnte, war wohl, den Leuten die Angst zu nehmen und auch die Scham. Wenn die Leute gesagt haben, oh Gott, was machen wir mit den Juden, mit den Sinti, mit den Roma, mit Behinderten, ja, da habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn die Menschen das so geäußert haben, dann soll er häufig gesagt haben, brauchst du nicht, ich übernehme die Verantwortung. So. Ja. Und ähnlich wirkt es für mich auch ein bisschen gerade bei der AfD, dass sie so ein bisschen als das Pflaster, als das Trost für die Menschen verstanden werden. Was natürlich verheerend ist, wir haben im Vorgespräch auch ganz kurz darüber gesprochen. Was haben Sie denn für eine Meinung dazu oder für eine Hoffnung, Herr Dr. Korenke, wie wir da vielleicht diese Furcht oder diese Angst oder dieses Pflaster auf eine andere Art und Weise den Menschen geben könnten? Dass sie vielleicht die Vergangenheit auch eher präsenter noch haben, gerade unsere deutsche Vergangenheit. Und aber dass wir dennoch die Sorgen, die ja viele AfD-Wähler gewiss begründet auch haben, dass wir denen ganz anders entgegentreten können.
Naja, also natürlich ist das im Moment eine wahnsinnig unübersichtliche und krisenbehaftete Weltsituation. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wir leben in eigentlich einem wahnsinnig gut organisierten, trotz allem, trotz der Bahn und so weiter, ja, trotz allem einen gut situierten, sehr wohlhabenden Land. Ja, ich glaube, nach UNO-Ranking neben glaube ich, 11% der Weltbevölkerung auf dem Wohlstandslevel, das wir haben. Also deswegen muss man auch mal, glaube ich, deutlich machen, ja, es gibt Probleme in diesem Land, es gibt krisenhafte Entwicklung, es gibt offenbar auch ganz große Ängste vor dem Abstieg. Ich glaube, das ist eigentlich ganz entscheidend. Aber grundsätzlich geht es uns noch mal ganz gut. Und das kann übrigens auch Politik mal deutlich machen. Ja, also bitte Kirche im Dorf lassen. Ich war jetzt häufig auch in Wahlveranstaltungen der AfD und habe da erlebt, was da für ein unglaublicher Hass, für eine Frustration, eine Unzufriedenheit ist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, begreife ich nicht ganz, woher das kommt. Denn die Situation ist eigentlich nicht so schlecht wie die Stimmung. Und das zeigen übrigens auch Umfragen. Es ist ja ganz viele Menschen sagen, nee, mir persönlich geht's ganz gut oder doch überwiegend gut. Aber diesem Land geht's nicht gut. Aber dieses Gap zwischen persönlicher Zufriedenheit und der Einschätzung der Situation des Landes, das ist schon beunruhigend. Was zu tun ist, ist natürlich eine wahnsinnig wichtige, wahnsinnig schwierige Frage. Ich glaube, wir müssen zum einen echt über unsere Medien nachdenken, über unsere Medienlandschaft. Der Einfluss von Social Media und damit von Fake News, von manipulativen Inhalten ist enorm. Hat die Politik übrigens lange unterschätzt und ich glaube, dass wir da regulierend eingreifen müssen und endlich tatsächlich anfangen müssen, ein Netzwerk als Alternative zu schaffen, das tatsächlich auf verlässliche Inhalte setzt und das tatsächlich die Algorithmen so einstellt, dass Lüg und Trug da nicht besonders weit oben gerankt werden, wie das im Moment bei den großen amerikanischen Plattformen ist. Und da gibt es Gott sei Dank inzwischen ein paar Ansätze auf europäischer Ebene. Ich selber arbeite bei einem sozialen Netzwerk mit, was jetzt im Juli an den Start geht, Medium, großartige Geschichte, das tatsächlich versucht, eine europäische Alternative zu den großen amerikanischen Netzwerken zu bilden, mit dem Ziel, dass dort verlässliche Inhalte zu den Menschen kommen und Fake News keine Chance haben. Also das ist eine, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir über die Medien in dem Zusammenhang nachdenken. Das Zweite ist, dass wir natürlich auch, das muss man ganz ehrlich sagen, auch eine wirklich gute Politik brauchen. Also die demokratischen Parteien müssen endlich begreifen, dass die AfD von ihrem Versagen auch profitiert und dass tatsächlich CDU und SPD jetzt in der Großen Koalition tatsächlich nicht ihre jeweiligen Partikularinteressen vorantreiben dürfen, sondern dass sie sich bitte um dieses Land kümmern müssen. Mhm. Und ich glaube, der dritte Punkt ist, dass wir viel stärker, und das ist auch ein bisschen ein Versagen der Regierung der letzten Jahre, viel stärker auf Europa setzen müssen. Wir haben angesichts der aktuellen Situation, auch gerade wenn wir uns Amerika angucken, aber auch wenn wir uns Russland und Ukraine-Krieg angucken, haben wir eigentlich nur eine Chance und die heißt Europa. Und wir müssen die europäische Einigung vorantreiben und müssen natürlich die EU reformieren und entbürokratisieren, aber die europäische Integration ist unsere Chance und Deutschland in einem starken Europa ist die Zukunft. Und ich glaube, auch da muss Politik viel offensiver kommunizieren und viel konsequenter agieren.
Ich bin ja bei Ihnen, was Sie sagen, Herr Dr. Korenke, nur für mich formen sich dann immer Fragen im Kopf, wie schaffen wir das? Weil es ist ja doch gerade so, dass, so nehme ich zumindest wahr, dass wir an einem Punkt sind, wo wir nicht mehr so viel reden dürfen, wo wir nicht mehr so viel irgendwelche Gedanken äußern sollten, sondern wo wir endlich mal ins Tun und ins Handeln kommen. Und da denke ich mir, wie schaffen wir das? Wie schaffen wir es auch an Politiker heranzukommen, sie zu unterstützen, Politikerinnen mit zu unterstützen? Wie schaffen wir es da in der Gesellschaft so eine Art, wie Herzog es mal sagte, so einen Ruck reinzubringen, egal wie auch immer? Da bin ich manchmal an so einem verzweifelnden Punkt. Haben Sie da für sich schon irgendwie was gefunden, wo Sie sagen, da und da kann ich mich mit einbringen? Sie haben jetzt Vidium oder wie heißt nochmal Ihre?
Vidium heißt das.
Vidium. Sie haben jetzt Vidium angesprochen, wo Sie sich mit einbringen. Und Sie haben noch andere Bereiche. Sie haben im Vorgespräch erzählt, dass Sie ein Buch jetzt veröffentlichen zur Migration im Ruhrgebiet. Da merke ich, da ist bei Ihnen schon wahnsinnig viel auch im Kopf und im Herzen, was sich bewegt und wo Sie sich mit einbringen. Doch wo könnten wir im Großen Ganzen uns vielleicht zusammen eher mit einbringen, dass wir auch vielleicht nicht mehr so sagen, die da oben, die Politik oder sowas, sondern dass wir als Menschen erkennen, wir alle sind es. Polis ist ja die Gemeinschaft.
Ja, ja. Große Frage. Große Frage an muss ich tatsächlich sagen, und wenn ich da jetzt eine Antwort geben könnte, die irgendwie gut wäre, dann wäre das größenwahnsinnig, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Das bin ich nicht. Ich glaube, wir müssen im Kleinen überall tatsächlich ansetzen und versuchen, tatsächlich in unserem Umfeld darauf hinzuwirken, dass eben extremistische Strömungen keine Chancen haben. Wir müssen im Berufsleben den Mund aufmachen, wenn jemand, einen Migranten, eine Migrantin ausgrenzt. Wenn so ein Begriff wie Remigration plötzlich selbstverständlich wird. Ja, das ist ja sehr interessant zu sehen, von der AfD gesetzt und plötzlich reden ganz viele ganz automatisch, ganz selbstverständlich von Remigration, dass man sofort gegenhält und sagt, sag mal, weißt du eigentlich, was du da sagst? Mhm. Dass man in dem Moment, wo, eine AfD Inklusion, also das heißt die Integration von behinderten Schülern in den Schulen abschaffen möchte, dass man einfach mal deutlich sagt, sag mal, Ihr wisst, wie ihr hier redet. Ihr schafft hier Bürgerinnen, Bürger erster und zweiter Klasse. Ihr schafft hier eine Gewichtung unter den Menschen. Dass man immer da, wo man merkt, da passiert etwas. Auch wenn am sogenannten Stammtisch über Ausländer hergezogen wird oder über Minderheiten hergezogen wird, dass man sofort sagt, nein, das ist so nicht. Ich glaube, darauf kommt es jetzt an, dass wir alle da, wo wir sind, den Mund aufmachen und gegenhalten. Mhm. Und uns nicht aus Feigheit, Bequemlichkeit oder weil wir mitgerissen werden, uns sozusagen dieser merkwürdigen Stimmung ergeben. Wir müssen jeder, jede, wo wir stehen und sitzen, gegenhalten und sagen, nein, so ist es nicht. Ich glaube, das ist es. Das ist das Einzige, was ich eigentlich wirklich sagen kann, was eigentlich jeder und jede kann, tun kann. Natürlich ist Engagement in demokratischen Parteien gut, in zivilgesellschaftlichen Organisationen wichtig. Alles wichtig. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir es nicht einfach geschehen lassen, was wir gerade so beobachten, sondern dass wir gegenhalten, wo immer wir können.
Sie haben in einem Interview im letzten Jahr sich auch zu Dietrich Bonhoeffer geäußert. Deswegen, ich würde es gerne nochmal den... Ich würde gerne den Bogen nochmal schließen zu Ihrer Familie und gerade auch zu Dietrich Bonhoeffer, der ja in dem Interview damals, sagten Sie also letzten Jahr, dass gerade auch in den USA er instrumentalisiert wird. Und was ich persönlich auch wahrnehme oder meine wahrzunehmen, dass auch die AfD und rechte kirchliche Kreise Bonhoeffer auch so ein bisschen für ihre Zwecke nutzen.
Ja.
Das nehmen Sie so auch wahr. Und woran sehen Sie da die Gefahr, beziehungsweise was glauben Sie, was diese Kreise, was die damit auch bezwecken wollen?
Also in den USA war das ganz eindeutig zu sehen und ich habe mich da tatsächlich sehr stark gemacht, weil mich das wahnsinnig aufgebracht hat und nicht nur mich, sondern eben auch Angehörige der Familie in der Kindergeneration, also eine Generation über mir, ich bin ja die Enkelgeneration, von Menschen wie Eric Metaxas, das ist ein relativ bekannter Publizist in den USA, der auch eine große Bonhoeffer-Biografie geschrieben hat vor 10 Jahren, die sich hervorragend in den USA verkauft hat. Und von Menschen wie Richard Grenell, der ist hier bekannt als ehemaliger Botschafter in Deutschland in der ersten Trump-Zeit und hat jetzt das Kennedy Center in Washington geleitet. Vor allem von diesen beiden ist eine Entwicklung ausgegangen, die Bonhoeffer eigentlich als Kronzeugen sehen wollte im Widerstand gegen alles, was sozusagen deren Meinung nach Zeitgeist heute ausmacht. Also, LGBTQ-Bewegung, Abtreibung etc. Und es kam dann gerade im Wahlkampf, im letzten Wahlkampf, in der religiösen nationalistischen Rechten tatsächlich zu einer Strömung, die Bonhoeffer eigentlich als, ja, wie soll ich sagen, Kronzeugen für den Widerstand gegen die beiden Regierungen gesehen hat. Also es kam dann zu Sprüchen wie, so wie Bonhoeffer gegen Hitler Widerstand geleistet hat, müssen wir heute Widerstand leisten gegen Biden und die Regierung, für die Biden steht. Ja, also für LGBTQ, Abtreibungsrecht etc. Und da müssen wir Widerstand leisten. Das war die Gleichsetzung, die plötzlich im Raum war und von ganz vielen Menschen so vertreten worden ist. Das Ganze bekam dann noch gewissen kommunikativen Höhepunkt durch einen Film, der im Herbst 2024 anlief, ein neuer Bonhoeffer-Film von evangelikalen Rechten produziert, der letztendlich dieser Stimmung nochmal Auftrieb geben sollte. Und die Familie Bonhoeffer hat sich in einem offenen Brief gegen diese Instrumentalisierung von Dietrich Bonhoeffer gewehrt und hat tatsächlich auch irrsinnig viel Resonanz dafür bekommen. Ich habe das gemeinsam mit einem Vetter initiiert, diesen offenen Brief. Wir sind dafür übrigens auch ziemlich hart angegriffen worden. Der von mir eben schon zitierte Eric Metaxa sagte tatsächlich in einem Post, kann man öffentlich nachlesen, diese beiden Initiatoren des offenen Briefes der Bonhoeffer-Familie, das sind die Menschen, gegen die Dietrich Bonhoeffer damals Widerstand geleistet hätte. So läuft das. Aber auch hier in Deutschland nutzt die AfD, es ist in letzter Zeit ein bisschen weniger geworden, immer wieder auch den Widerstand gegen den Nationalsozialismus, um ihre Anliegen sozusagen kommunikativ zu verkaufen. Auch da war immer wieder mal die Rede davon, dass man heute gegen die Regierung Merkel oder Merz inzwischen, aber in der Merkel-Zeit spielt das eine ziemlich große Rolle, dass man gegen die Widerstand leisten müsste, wie Bonhoeffer und letztendlich auch die Leute um Stauffenberg Widerstand gegen Hitler geleistet hätten. Und wenn man die Bonhoeffer-Texte sich so anguckt, dann kann man die natürlich, wenn man sie aus dem Kontext reißt, auch für rechte politische Ziele nehmen. Das kann man immer, wenn man Texte aus dem Kontext reißt. Und das ist sehr geschickt gemacht worden. Ich bekam jetzt noch meinen letzten ja, eine Einladung zu einem, weiß nicht, AfD-Parteitag in irgendeinem Landkreis in Brandenburg, der mit einem Text von Dietrich Bonhoeffer begann, oder die mit einem Text von Dietrich Bonhoeffer begann, nämlich den berühmten Text von Dietrich Bonhoeffer über die Dummheit, was eigentlich Dummheit ist und Dummheit eben kein intellektueller Defekt ist, sondern letztendlich ein Defekt, der was mit Haltung zu tun hat und mit Mitläufertum. Und die AfD hat diesen Text dann so gewendet, dass ja, es immer noch zu viele Mitläufer gibt, die diesem demokratischen System hinterherrennen und nicht das wahre Deutsche wollen.
Mhm. Und als diese Äußerung, also diese Bitte, dass Sie kommen sollen, an Sie gerichtet wurde, wie haben Sie sich aus dieser Misere herausgewunden? Oder?
Nein, also es war keine Einladung direkt an mich. Das war, ich bekam diese Einladung zugespielt, weil da eben dieser Bonhoeffer-Text drauf war. Also das ist eingeladen worden, sondern es war der offizielle Einladungstext der AfD in irgendeinem Landkreis in Brandenburg.
Mhm. Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, Herr Dr. Korenke, dann merke ich doch auch wieder, dass wir in unserer Bildung doch wirklich Defizite haben. Also wenn es eine Partei schafft, Bonhoeffer für ihre Belange zu instrumentalisieren und die Menschen das nicht merken, dann ist doch in der Bildung wirklich bei uns was falsch gelaufen. Oder ist das jetzt zu hart, wenn ich das so formuliere?
Naja, das ist insgesamt, glaube ich, ja, es ist sehr, sehr schwierig, das sozusagen mit Bildung zu erklären. Ich glaube insgesamt, dass wir eigentlich nach 1945 hier eine ganz große Chance verpasst haben, dass wir nämlich den Widerstand gegen Hitler, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Bonhoeffer und auf meine Familie, dass wir den eigentlich nie wirklich zum Teil unserer, wie soll ich sagen, deutschen Identität gemacht haben. Der war immer ein bisschen außen vor. Dass man aber irrsinnig viel lernen kann von Menschen, die tatsächlich Zivilcourage gezeigt haben, die mutig ihren Weg gegangen sind, die sich nicht angepasst haben, sondern den Mund aufgemacht haben angesichts von Unrecht und Verletzung von Menschenwürde, das ist irgendwie nicht wahrgenommen worden. Und das hat auch was damit zu tun, glaube ich, dass viele Leute eigentlich den Widerstand immer für unbequem oder als eigentlich unbequem fanden. Ja, weil er hat ja irgendwie auch gezeigt, es gab Leute, die haben widerstanden. Ja, die gab es. Es sind nicht alle mitgerannt. Viele sicher auch schweigend zugesehen, aber sie haben eben nichts gemacht. Und ich glaube, dass das für viele ein Ärgernis war, dass es Menschen gab, die Widerstand geleistet haben. Und damit ist eine Chance verpasst worden. Ich glaube wirklich, man hätte irrsinnig viel lernen können aus dem Leben dieser Widerstandskämpfer und übrigens nicht nur dieser Menschen, die von Anfang an gegen den Nationalsozialismus eingestellt waren, wie es die Bonhoeffers tatsächlich waren, sondern auch und gerade von Menschen, die ein bisschen brauchten, bis sie gemerkt haben, was das eigentlich für ein Unrechtsregime ist und dann später gesagt haben, nein, ich mache nicht mehr mit. Ja, und da gibt es ganz viele im 20. Juli. Und diese Kipppunkte zu sehen, ja, bei manchen war es die Judenverfolgung, bei manchen war es auch das Kriegsergebnis, die Kriegsentwicklung. Diese Wege zu verfolgen, ist so wahnsinnig interessant und wichtig, glaube ich. Und man hätte irrsinnig viel lernen können. Diese Chance haben wir verpasst in diesem Land, leider. Mhm. Und wenn Sie mal gucken, wie in Frankreich mit der Resistance sicher auch häufig unkritisch umgegangen worden ist, hätten wir, glaube ich, da wirklich uns einiges auch abgucken können.
Mhm. Ich denke aber nicht, Herr Dr. Korenke, dass das jetzt verpasste Zeit ist, die wir nie mehr nachholen können, sondern eigentlich könnten wir doch jetzt drüber sprechen, oder? Wir könnten es doch jetzt noch tun.
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich bin nicht ganz sicher, ob eigentlich diese Menschen, tatsächlich für junge Menschen heute erreichbar sind. Sind es eigentlich die Geschwister Scholl, mit denen man sich identifizieren kann heute? Oder sind es vielleicht andere junge Menschen, die hier ihren geraden Weg gehen und sagen, nein, also wir beteiligen uns nicht daran, wenn unser Mitschüler einfach gemobbt wird, weil er schwul ist oder weil er ein Ausländer ist oder so. Also das ist, glaube ich, eine also ich glaube, wir müssen da in der Tat, wir müssen nach Vorbildern suchen und die Geschwister Scholl zum Beispiel sind ganz bestimmt auch eins, aber wir müssen auch nach aktuellen Vorbildern suchen. Davon bin ich mir fest. Und es gibt jede Menge wunderbar couragierte jüngere und ältere Menschen in diesem Land, die tatsächlich, glaube ich, dafür taugen. Trotzdem, natürlich, der Grund auch, warum wir hier sitzen und miteinander sprechen, ist, dass ich natürlich im tiefsten Inneren schon auch glaube, dass diese Menschen einen Vorbildcharakter haben und dass wir irrsinnig viel von diesen Menschen lernen können. Was es eben heißt, Zivilcourage zu zeigen, was es heißt, mutig zu sein.
Auch eine gewisse Haltung einzunehmen zu dem, was einem wertvoll ist, was einem wichtig ist.
Genau, auch zu priorisieren und dass es eben dann zum Beispiel nicht die Karriere unbedingt ist, die an erster Stelle steht, sondern eventuell eben der Umgang mit Menschen.
Ja. Herr Dr. Korenke, als ich mich vorbereitet habe auf unser Gespräch, habe ich auch gelesen, dass Ihr Großvater, der Rüdiger Schleicher, ein ausgezeichneter Geiger war. Und da las ich dann auch, dass er sogar seine Geige ins Gefängnis gebracht bekommen hat oder geschmuggelt, das weiß ich jetzt nicht. Und dass er dann im Gefängnis Geige gespielt hat und den anderen Mithäftlingen dadurch auch Hoffnung und Kraft auch gegeben hat. Ich persönlich glaube da sehr dran, dass die Musik das kann. Was mich aber zu meiner Frage führt, ist, was bedeutet denn heute in Ihrer Familie oder vielleicht auch für Sie die Musik noch?
Musik ist wahnsinnig wichtig. Also Musik ist in der Familie wahnsinnig wichtig. Weil ja Musik auch eine Form der Kommunikation und des Umgangs miteinander ist. Also ich kann von mir nicht behaupten, dass ich es wahnsinnig weit gebracht hätte mit meinen musikalischen Fähigkeiten. Natürlich ist die Hausmusik und so immer noch eine, spielt immer noch eine ganz große Rolle. Ich habe auch mal irgendwo in einem Aufsatz versucht, den Umgang miteinander in der Familie mit dem Beispiel der Kammermusik zu beschreiben. Und da ist mir eigentlich eingefallen, dass das tatsächlich so ist. Also dieses mal, also aufeinander hören, sich gegenseitig zuhören, mal die erste Stimme übernehmen, sich dann aber wieder zurücknehmen, dann den anderen den Vorrang lassen. Ja, und aber verstehen, dass es eigentlich nur zusammengeht. Ich glaube, das ist eigentlich das, was den Umgang der Familie Bonhoeffer miteinander ausgezeichnet hat und vielleicht sogar noch tut. Musik spielt eine große Rolle, in manchen Teilen der Familie eine größere, in manchen eine weniger große, aber ohne Musik ist alles nichts. Und in der Tat, es ist so schön, dass Sie da meinen Großvater und die Geige erwähnt haben. Er hat zum Beispiel sehr gerne die Choräle aus der Matthäus-Passion auf der Geige offenbar gespielt. Und ich muss jedes Ostern, wenn ich in der Matthäus-Passion sitze, daran denken. Und es wird mir irgendwie sehr warm, weil es wahnsinnig viel Trost und Kraft gibt, sich an dieser Musik, an diese Musik zu hören und diese Musik zu spüren.
Mhm. Ja, Bach sowieso. Da denke ich auch. Er war für mich sowieso einer der Größten. Also seine Musik ist tatsächlich, sie geht an die Wurzel und sie geht geht ganz, ganz tief. Gerade Matthäus Passion oder die H-Moll-Messe. Also es sind schon wunderbare Stücke von ihm, ja. Ja, schön, dass Sie das auch so ansprechen mit dem Vergleich in der Kammermusik, weil ich sehe es jetzt, ehrlich gesagt, nicht nur auf Familien bezogen, sondern auch auf unsere Gesellschaft.
Ja,
dieses gemeinsam auch atmen und dieses aufeinander hören, zuhören, das sonst entsteht Kakophonie und die brauchen wir eigentlich alle nicht. Ne?
Deswegen. Ja, und damit es nicht zu elitär wird, es muss übrigens nicht die klassische Kammermusik sein, auch eine Jazz-Kombo ist da ein wunderbares Beispiel. Ja, ich finde das immer so schön, wenn jemand ein Solo übernimmt und vorangeht und dann sich wieder zurücknimmt und die anderen ihr Spiel haben, das ist toll. Und das ist genau der Umgang, den ich mir wünsche, auch in einer Gesellschaft.
Ja. Und ich musste jetzt gerade, weil Sie sagen, nicht nur klassische Musik, musste ich an Django Reinhardt denken.
Ja.
der ja als Sinti selber ja auch mit den Nazis seine Geschichte hatte, ja. aber weil er eben schon so bekannt war, ja. verschont blieb wahrscheinlich und der ja auch dieses tragische Schicksal hatte und trotzdem so ein gigantischer Gitarrist wurde, er hat ja einen Brand ja. überlebt und hatte nur noch zwei Finger an der linken ja. Hand.
Ja.
Wo ich denke, siehst du, diese Resilienz haben wir Menschen in uns und egal, ob das jetzt so diese Jazzrichtung ja. ist, die er verkörpert hat oder Oscar Peterson, der ja als Farbiger wahnsinnig ja. am Klavier wirkte.
Ja.
ja, die Musik kann schon was da.
Ja. ja.
Ist schon... Ja. Da ist schon Potenzial dahinter, das stimmt.
Ja.
Herr Dr. Korenke, wir sind auf der Zielgeraden vom Podcastgespräch. Ich beende meinen Podcast immer ganz gern mit so einer Art Kaleidoskop. Mhm. Aber bevor ich das jetzt gleich starte, habe ich Ihnen irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie wahnsinnig gern beantwortet hätten, Herr Dr. Korenke, wo ich jetzt versäumt habe, Ihnen eine Frage zu stellen.
Nein, wunderbar. Vielen Dank.
Gut, dann würde ich gerne überleiten ins Kaleidoskop. Und zwar, das läuft wie folgt ab. Ich formuliere einen Satz an und Sie bringen ihn bitte zu Ende, was immer Ihnen da so intuitiv durch Herz und Hirn meandert. Ich habe mir für Sie 4 Sätze angedacht. Darf ich starten? Sind Sie bereit?
Ja.
Wunderbar. Herr Dr. Korenke, aus der Vergangenheit
lerne ich für die Gegenwart und die Zukunft.
Sehr schön. Und in der Gegenwart?
In der Gegenwart versuche ich das, was ich tatsächlich auch von meiner Familie gelernt habe, umzusetzen.
Das heißt dann für die Zukunft?
Die Zukunft heißt das, dass ich tatsächlich für meine Kinder und für ja alle Menschen, die wirklich heute in den Startlöchern stehe, mich so einsetzen möchte, dass sie auch weiterhin in einer demokratischen, offenen, freiheitlichen Gesellschaft leben.
Last but not least, es ist an der Zeit,
dass wir gemeinsam verstehen, dass Demokratie nicht etwas Selbstverständliches ist, sondern dass wir uns jeden Tag für Demokratie einsetzen müssen.
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, Herr Dr. Korenke, für das Teilen Ihres Wissens und Ihrer Gedanken und sage dann einfach mal bis bald.
Ich danke Ihnen sehr herzlich.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?